Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Albrecht Brömme ist heute mein Gast. 13 Jahre war er Präsident des Technischen Hilfswerks, 14 Jahre Chef der Berliner Feuerwehr. In den Medien ist er immer dann, wenn es um Flugzeugabstürze und Erdbeben geht, um Schlammlawinen und Flüchtlingsnot. Darüber werden wir heute auch sprechen, aber vor allem geht es heute um Sie, Herr Brömme. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Wie war das die letzten 30 Jahre? Sind Sie immer in so einem Standby-Modus gewesen, also immer in Alarmbereitschaft? Um, wenn nötig, sofort einen Einsatz einzuläuten?
Als Feuerwehrchef war die Alarmbereitschaft erheblich höher als Präsident des THW, weil ich bei einem Erdbeben nicht als Erster auf dem Trümmerhaufen stehen muss. Da habe ich andere Aufgaben, zum Beispiel mit Botschaften zu reden, fahre aber auch zu Einsätzen hin, wenn die länger dauern. Als Feuerwehrchef ist man immer auf dem Sprung und wenn eine U-Bahn brennt, ein Flugzeug abstürzt oder im Kanzleramt die Waschmaschine brennt, dann sind das alles Anlässe, um da hinzufahren.
Gab es da immer ein extra Alarm-Handy?
Ich habe ein Handy, was ich immer noch benutze. Es ist ein finnisches Handy, was wirklich noch ein Handy ist, ohne Schnickschnack, mit einer ordentlichen Lebensdauer für den Akku. Und das war das Handy, was immer neben mir am Bett lag. Und ich glaube, es gibt in dem Ruhestand für mich zwei wesentliche Veränderungen. A, dass das Handy nicht mehr links neben dem Bett liegt, egal wo ich schlafe. Und B, dass ich im Auto nicht mehr hinten rechts, sondern vorne links einsteige.
An diesem Freitag wird Albrecht Brömme in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin offiziell als Präsident des Technischen Hilfswerks verabschiedet. Lassen Sie uns über die Arbeit im Katastrophenfall reden, Herr Brömme. Und zwar über die Anforderungen, die dabei an Sie gestellt worden sind, die Sie haben mussten. Fähigkeiten bei Erdbeben, Überschwemmung, Flüchtlingselend. Was war das?
Ich glaube, die wichtigste Fähigkeit, wenn man sich so einer Aufgabe stellen möchte, wie ich sie gemacht habe als THW-Präsident, ist, man muss begeistert sein für die Aufgaben, für die Bandbreite des THW, man muss sich dafür interessieren, genauso wie man es von jedem THW-Helfer auch erwartet. Als Chef muss man natürlich auch führen, leiten, verwalten, man muss Personalgespräche führen, man muss mit politischen Gremien reden und man muss das THW auch repräsentieren. Und man muss viel unterwegs sein. Ich habe mal nachgeschaut, ich war letztes Jahr 200 Nächte nicht zu Hause, sondern unterwegs, irgendwo in Deutschland, auf der Welt.
Das Technische Hilfswerk ist ja überwiegend Arbeit von Freiwilligen. 99% der Helferinnen und Helfer sind Freiwillige, 80.000 Mitarbeiter. Und doch sind Sie ja eine Bundesanstalt. Also wer ist jetzt Ihr Vorgesetzter? Wer ruft Sie an, wenn Hilfe benötigt wird?
Das kann ich versuchen, in zwei Ebenen zu erklären. Einmal, wenn zum Beispiel die Stadt Berlin das THW braucht, dann muss ich nicht gefragt werden und nicht Bonn gefragt werden, sondern da gibt es Nummern von einem Rufbereitschaftshandy für Berlin. Und das wird dann von der Feuerwehr zum Beispiel angerufen, wenn sie das THW braucht zum Abpumpen oder nach Sturmschäden oder wenn ein Haus abgestürzt werden muss, um drei Beispiele zu nennen. Und bei Auslandseinsätzen läuft es etwas anders. Wenn jetzt Nepal das THW braucht, dann wird die Botschaft von Nepal in Berlin oder die deutsche Botschaft in Nepal oder über Genf, über ein internationales Gremium, wird Hilfe angefordert. Das Auswärtige Amt guckt nach, ob sie die Hilfe bezahlen können und ob sie irgendwas dagegen haben, was ich noch nie erlebt habe. Und dann geht es zum Bundesinnenministerium, was mein Chef ist. Der Bundesinnenminister ist mein Chef. Und dann zum THW. Das klingt ein bisschen umständlich. Das geht aber, wenn alles gut klappt, innerhalb von einer Stunde. Und wenn es drauf ankommt, starten dann THW-Helfer mit Trinkwasser oder mit Bergungsgeräten innerhalb von 6 Stunden mit bis zu 40 Tonnen Material.
Dann kommen Sie an in einer völlig unübersichtlichen, chaotischen Situation. Was ist da zu tun, um sich einen Überblick zu verschaffen?
Die große Kunst ist, bei besonderen Lagen, das kann ein Großbrand sein, beim Erdbeben hat man natürlich ein flächendeckendes, ein großes Ereignis. Wo ist der Einsatzschwerpunkt oder wo sind die Einsatzschwerpunkte? Da kann man zwar generell sagen, Schulen, Krankenhäuser sind häufig stark betroffen, weil diese Gebäude auch in vielen Ländern so gebaut sind, dass sie nicht unbedingt erdbebensicher sind. Leider, das wird erst nach und nach besser werden. Und da sind, auch wenn es tagsüber passiert ist, natürlich auch Personen verschüttet, wird das also immer ein Schwerpunkt sein. Da gibt es aber ein aus sich lügendes System, was auch gelehrt wird und geübt wird. Wie kann ich so eine Lage erkunden, wenn ich da irgendwie ankomme? Denn nichts ist schlimmer, als wenn Hilfe gut gemeint, aber schlecht organisiert ist, dann verpufft sie.
Nun könnte man sich vorstellen, der Präsident des Technischen Hilfswerks, der erledigt die Dinge alle vom Schreibtisch. Die harte Arbeit draußen machen die Freiwilligen. Aber Ihnen war das immer besonders wichtig, selbst vor Ort zu sein. Warum?
Wenn man vor Ort ist, ich betone nicht als Erster auf dem Trümmerhaufen zu sein, aber irgendwann schon, kriegt man mit, was eigentlich geleistet wird. Dann kann man das auch besser verstehen, erklären. Und ich erkenne auch mit meinen Erfahrungen, die sind jetzt fast 50 Jahre Erfahrung, kenne ich natürlich auch Fehler. Die fallen im Außenstehenden nicht unbedingt auf. Sie sind auch vielleicht nicht sehr wichtig, aber auch kleine Dinge kann man besser machen. Und das ist auch etwas, was mich immer wieder herausgefordert hat und was auch immer so weitergehen wird.
Was denken Sie da bei den Fehlern?
Ein Fehler ist zum Beispiel, wenn man noch nicht genug Gerätschaften hat, die mit hochleistungsfähigen Akkus betrieben werden können. Und bei den Akkus haben wir manchmal das Problem, dass sie nicht luftverlastbar sind. Und da muss man sehen, was ist das kleinere Übel? Ist das kleinere Übel, dass ich auf die Geräte verzichte und eben noch, sagen wir mal, mit einer Brechstange arbeite oder mit einem hydraulischen Hebegerät, was man mitnehmen kann? Oder kann man es irgendwann mal schaffen, auch die Zertifizierung zu bekommen, dass man die per Luft verlasten kann? Da sind wir auch erfahren. Wir haben ein spezielles Lager in der Nähe von Mainz, wo alle Gerätschaften liegen, die für den Auslandseinsatz gedacht sind. Und die Geräte dort sind alle luftverlastbar schon verpackt und müssen nicht erst am Flughafen noch umgepackt werden.
Das Technische Hilfswerk, Herr Brömme, ist genauso alt wie Sie, ist in Ihrem Geburtsjahr gegründet worden, 1953. Und seitdem war das THW in 134 Ländern, habe ich gelesen, im Einsatz. Wir kommen dann noch auf einzelne Beispiele. Haben Sie noch den Überblick, wo Sie überall waren?
Den Überblick habe ich nur dann, wenn ich auf Kalender schaue, die ich selbst geführt oder nachgeführt habe. Und dann habe ich auch so eine Liste. Also ich habe es jetzt bislang gebracht auf etwa 60 Staaten, in denen ich war. Das klingt nicht viel, aber es ist schon eine ganze Menge, wenn man an China denkt oder an USA, wo ich in vielen Kantonen oder Staaten war.
Sie haben gesagt, Sie waren im letzten Jahr 200 Nächte lang nicht zu Hause. Woher nehmen Sie diese Kraft?
Das ist etwas, was mich viele fragen, und da habe ich eigentlich keine gute Antwort. Also ich habe ein Wesen, das ist ruhig, also ich reg mich so schnell nicht auf. Für mich bedeutet eine Verspätung mit der Bahn, das ist ärgerlich, aber auf der anderen Seite sage ich, mehr Erlebnis fürs gleiche Geld. Man kommt dann manchmal ins Gespräch mit Leuten, die völlig verzweifelt sind, und am Ende kann so eine Fahrt auch ganz lustig werden. Ich bin auch Christ und ich kann beten. Also man muss ja auch sehen, wo man wirklich auch mal in sich geht. Und es reicht mir oft aus, wenn ich mal eine Stunde Zeit für mich habe, kann ich mich schon wieder ganz gut sammeln. Gleichwohl merke ich, das geht immer mehr so an die Puste, die man braucht. Und ich freue mich drauf, dass im nächsten Jahr diese plötzlichen Reisen, wie nach dem Motto, ich muss übermorgen mal nach Sarajevo oder mal schnell dahin, schnell dorthin, was ich jetzt die letzten Jahre immer gemacht habe, wenn das mal einfach wegfällt.
Sie haben das eben so kurz angedeutet. Sie kommen mit Menschen in Kontakt, die in schwierigen Situationen sind, in Angst und Panik möglicherweise. Die müssen Sie beruhigen. Jetzt sind Sie studierter Elektrotechniker, kein Psychologe. Wie haben Sie das gelernt?
Ich glaube, das war eine Frage des Trainings und natürlich auch des Umgangs mit Menschen, die sowas gelernt haben, also auch mit Psychologen. Und das ist ja alles kein großes Geheimnis, man muss es nur wollen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man mit Leuten reden will, dass man vor allen Dingen mit Leuten zuhören kann. Also manche Leute reden ja nur, und ich bin so einer, der auch mal gerne zuhört und zuschaut und sozusagen die Lage einscannt, mir dann meine Gedanken mache und dann fange ich an zu reden. Und das hilft auch, wenn die Leute merken, dass sie ernst genommen werden, auch in einer Lage, wo sie sich selbst eigentlich nicht wiedererkennen. Das ist für mich also Respekt und das Ernstnehmen für andere Menschen, von anderen Menschen ist für mich ein ganz wichtiges Ziel, was ich immer erwarte, was ich aber an vielen Stellen so nicht vorfinde.
Haben Sie sich an Katastrophen gewöhnt?
Ich musste mich an Katastrophen gewöhnen, obwohl es jede Katastrophe wieder anders ist. Als ich jetzt vor 14 Tagen in Sarajevo war wegen der Flüchtlinge, dann hat mich das auch wieder ein Stückchen runtergezogen. Raufgezogen hat mich der Umstand, dass das THW dort mit einigen Leuten eine ehemalige Kaserne herrichten kann, sodass dort die Flüchtlinge von dieser schon oft erwähnten Müllkippe jetzt in eine Kaserne umziehen können, wo sie den Winter über wesentlich besser untergebracht werden können. Es ist also immer ein Auf und Ab. Und die Möglichkeit zu helfen ist in vielen Fällen gegeben. Sie wird nicht immer so funktionieren, weil sie manchmal auch politisch nicht erwünscht ist. Und wenn man das tun kann, dann weiß ich, es hat sich alles gelohnt. Dann fragt auch keiner, ob nun Brömme da mal extra hinfliegen musste, ob der Brömme an irgendeinem Flughafen gestrandet ist. Das spielt dann alles gar keine Rolle mehr. Es zählt das große Ziel.
Wann sind Sie als Präsident des Technischen Hilfswerks oder auch als Chef der Berliner Feuerwehr denn selbst mal richtig nervös geworden? Wann hatten Sie Angst?
Ich hatte mehrfach in meinem Leben großes Glück. Das heißt, ich hatte Schutzengel, die aufgepasst haben. Wenn man im Rettungshubschrauber im Winter bei Schneesturm im Landeanflug in einen Baum fliegt, dann ist das eine Situation, wo der Absturz kurz zuvor steht. Wenn das nicht stattfindet, hat man Glück.
Da waren Sie, glaube ich, noch relativ am Anfang, ne?
Das war am Anfang meiner Karriere. Also es gibt mehrere Beispiele, wo ich unglaublich viel Glück gehabt habe. Ich denke auch noch an den Großbrand in der Gradestraße, wo ein Hochregallager auf einmal brannte und ich war noch drin, weil noch ein Kollege in dem Regal rumturnte und ich habe gesagt, ohne den gehst du nicht raus. Und ich bin dann rausgerannt mit ihm im Schlepptau, als das Hochregallager schon am Zusammenstürzen war und meine Kollegen gar nicht mehr glaubten, dass ich überhaupt noch rauskomme. Da hilft es nur, möglichst ruhig bleiben, auch in so einer lebensgefährlichen Situation. Adrenalin wird natürlich ausgestoßen und mein Glück war, dass ich den Weg zu diesem Ausgang in dieser Nacht zigmal gegangen war und ihn auch wiedergefunden habe, obwohl ich schon nichts mehr sah.
Weil es komplett verraucht war. Hatten Sie Atemschutzmasken? Oder
nee, auch nicht. Diese Situation hat sich so plötzlich entwickelt, dass wir mit dem Atemschutz nicht vorbereitet waren, sonst macht man das natürlich immer oder hat wenigstens so eine Maske dabei. Aber das war völlig unerwartet, diese Situation. Hat dann auch zwei Feuerwehrleuten das Leben gekostet, das war dann sehr brutal. Man selbst hat sich gerettet in letzter Sekunde und man sieht, wie zwei Kollegen neben einem aufklatschen und tot sind.
Sowas wirkt ja nach. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, die Nachwirkung besteht darin, dass ich mir bewusst bin, wie oft solche Einsätze auch lebensgefährlich sind, auch wenn man das zunächst nicht vermutet. Wie wichtig es ist, dass man gut ausgebildet ist und auch gut mit der richtigen Schutzleitung versehen ist. Und wie wichtig es ist, dass man auch einen lieben Gott hat, der ab und zu aufpasst.
Das Technische Hilfswerk hat nach den Erdbeben in Haiti und in Nepal geholfen, nach der Flutkatastrophe in Pakistan, Kriegen im Kosovo, in Sierra Leone, Liberia, Sudan, Libanon, Afghanistan. Und es hat 2015 viele Notunterkünfte für Flüchtlinge in Deutschland gebaut. Sie haben, Herr Brömme, die Fluchtbewegungen der vergangenen Jahre lange vorausgesehen. Bei welchen Einsätzen ist Ihnen schon klar geworden, dass da Millionen Menschen demnächst ihre Heimat verlassen werden?
Da hilft es, wenn man Ingenieur ist. Da kann man Dinge lesen, da macht man sich Gedanken, dann fängt man an, von A nach B zu denken. Und dann ist es kein großes Kunststück, sich vorzustellen, dass, wenn die in die Situation eintreten, zum Beispiel der Krieg im Nahen Osten weitergeht, die Lebenssituation in Afrika und die Bevölkerungsentwicklung diametral sich entwickeln, dass die Leute sagen, wir müssen weg. Da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, Achtung, es kommt eine Flüchtlingswelle. Ich habe das mehrfach gesagt, auch in den Medien. Aber richtig interessiert hat es die Leute erst, als das dann wirklich eingetreten ist. Gewundert hat es mich nicht. Und ich sage auch im vollen Bewusstsein der Umstände, wenn wir nicht in Afrika es schaffen, auch an der Basis noch mehr zu helfen, dass die Leute auf dem Land bleiben, geschweige denn von der Stadt nach Europa wollen, dann haben wir in spätestens 10 Jahren eine Flüchtlingswelle, die ist noch 10-mal größer als die bisherige. Und da nützen dann auch keine Zäune etwas.
Laut UNHCR sind derzeit schon weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist jeder 108. Mensch der Weltbevölkerung. Jeder zweite Flüchtling ist unter 18. Das Technische Hilfswerk hat ja eben auch viele Flüchtlingscamps aufgebaut. Also Camps, die sind so groß wie Kleinstädte. Wo haben Sie am meisten gestaunt, dass das möglich ist, in kurzer Zeit Zehntausenden schnell Schutz zu geben?
Ich habe nicht die allergrößten Flüchtlingslager gesehen, die es schon mal gab. Also 1 Million in Afrika gab es ja schon, wo das THW Trinkwasser bereitgestellt hat. Aber ich habe gesehen, wie das Flüchtlingslager entstanden ist, weil ich mehrfach dort war, in Jordanien, in Al-Satari. Ein Flüchtlingslager wirklich mitten in der Wüste, wenige Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt mit 140.000 Menschen. Da entsteht eine Zeltstadt. Und wenn man auf einem Hügel steht, so weit das Auge reicht, sieht man nur Zelte. Zelte, alle vom UNHCR organisiert. Und das THW hat da die Aufgabe, das Trinkwasser zu organisieren. Das heißt, wir bestellen das Trinkwasser, was mit Wasserwagen kommen musste. Wir kontrollieren die Qualität des Trinkwassers, bevor es ausgegeben wird. Und wir haben, was genauso wichtig ist, ums Abwasser gekümmert. Wenn man das nämlich nicht gleich mit plant, mit dem Bau von Flüchtlingslagern, hat man ein großes Problem mit der Hygiene.
Das sehen wir ja derzeit in den Camps in Griechenland. Ein Land, in dem Sie sich auch immer wieder intensiv engagiert haben. Warum war Ihnen Griechenland ein besonderes Anliegen?
Na, ich hatte da einen ganz einfachen Auftrag der Bundesregierung, denn ich war zeitweilig der Sonderbeauftragte der Bundesregierung zur Umsetzung der Erklärung der Europäischen Union mit der Türkei zur Migration. Ein wunderbarer Titel, eine wunderbar schreckliche Aufgabe. Ich kenne in Griechenland alle Flüchtlingslager auf den vorgelagerten Inseln. Ich kenne auch Flüchtlingslager in der Türkei, ich kenne auch Flüchtlingslager im Irak. Ich kenne die also von verschiedenen Perspektiven auch. Und da kann ich nur sagen, vieles, was man hier liest, ist ziemlich falsch.
Am vergangenen Wochenende hat der griechische Ministerpräsident Mitsotakis Deutschland aufgefordert, weitere Flüchtlinge aus Lesbos aufzunehmen. Wie sehen Sie das? Wird Griechenland mit diesem Problem weiterhin zu sehr alleingelassen?
Man kann schon einiges tun, indem man mal zu einem europäischen Konsens kommt. Und für mich ist das eines der vielen traurigen Kapitel, die ich erlebt habe, dass selbst unter diesem Druck, den wir hatten und den wir immer noch haben, man in Europa sehr uneinheitlich handelt und auch argumentiert. Und wenn man fragt, welches Land hat in diesem Jahr die meisten Aufenthaltsgenehmigungen erteilt, dann kommt man so schnell nicht drauf, es ist Polen. Da wird bei Polen heißt immer, die nehmen gar keine Flüchtlinge auf. Herr Polen hat 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Mhm. Das sind nun polnisch sprechende Katholiken, die werden natürlich schnell integriert in Polen. Da kann ich nur sagen, was soll dann Polen noch Syrer aufnehmen? Das passt gar nicht. Insofern bin ich nicht für ein mathematisches Modell, wie man die Flüchtlinge verteilt, sondern man muss mal vor Ort gucken, was ist dort schon, was kann man machen und was ist zumutbar und was ist nicht mehr zumutbar. Ich verspreche mir, dass jetzt auch die EU, auch unter der deutschen Chefin, andere Züge einschlägt. Man kann das nur verhandeln, vermitteln, mit Leuten sprechen, Einzelgespräche führen. Ich habe das auch viel gemacht, als ich diese Aufgabe hatte und habe noch einige Erfolge erzielt. Mein größter Erfolg während dieser Aufgabe war, dass in der Ägäis nicht mehr jeden Monat bis zu 100 Flüchtlinge ertrunken sind, sondern nur noch 1 oder 2.
Wir haben es schon gehört, Albrecht Brömme, der scheidende Präsident des Technischen Hilfswerks, ist, wie das THW, 65 Jahre alt, aufgewachsen in Darmstadt, wo der Vater den TÜV Hessen geleitet hat. Heißt das, Herr Brömme, Sie sind mit Autos und Technik aufgewachsen?
Ja, ich bin in einem technikaffinen Haushalt groß geworden. Mein Vater war begeisterter Autonarr, muss ich schon sagen. Er hat also Autos geliebt und die Kontrolle der Autos war auch immer ein wichtiges Anliegen. Und ich bin schon mit meinem Vater, wenn der als Unfallsachverständiger irgendwo hin musste, schon mit 15 Jahren auch zu Unfällen mitgefahren, habe da meinen Vater unterstützt.
Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, bei so einem Einsatz haben Sie mit 15 die erste Leiche gesehen.
Ja, nicht nur gesehen, sondern das ist im Odenwald, dann kommt der Bestatter mit dem Sarg an, alleine. Dann braucht er jemanden, der ihm hilft, die Leiche einzuräumen und das habe ich dann getan. Da kriegt man Handschuhe, hebt die Leiche in den Sarg und kriegt 10 Mark. So waren meine ersten Kontakte zu Leichen. Wenn man das so macht, dann hat man auch, obwohl man sie angefasst hat, doch Abstand. Dann ist so eine Leiche immer noch ein Mensch, aber es ist mehr schon so eine Sache. Man darf sich nicht jetzt in die Lage versetzen, was war das für ein Mensch, warum ist der jetzt gegen den Baum gefahren, sondern das ist ein anderes Thema. Das darf man nicht zu sich.
Aber so reflektiert waren Sie damals ja noch nicht. Waren Sie nicht doch sehr irritiert danach?
Ich glaube nicht. Mhm. Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, ich musste es ja nicht machen, ich habe gesagt, ich mache das. Ich wollte damals schon zum THW gehen, das ging aber nicht, weil man erst mit 17 zum THW durfte. Mein Vater hat gesagt, wenn du beim THW bist, hast du irgendwann mit Leichen zu tun, kannst du es jetzt schon mal üben.
Der Vater also beim TÜV, ganz pragmatischer Mensch, die Mutter?
Meine Mutter war Hausfrau, Die hatte Sekretärin gelernt und auch hier in Berlin als Trümmerfrau gelebt und gearbeitet. Ich habe hohen Respekt vor meiner Mutter, die jetzt übrigens 99 Jahre alt ist. Insofern habe ich, wenn ich meiner Mutter folge, noch ein Drittel meines Lebens mindestens vor mir.
Ich frage mich natürlich, woher kommt Ihr enormes Engagement für Menschen in Not? Welche Rolle spielte Hilfsbereitschaft in Ihrer Familie?
Die Hilfsbereitschaft ist groß, das hat meine Mutter auch gehabt. Hat sie eigentlich immer noch ein bisschen, so wenn sie das kann. Man spricht ja manchmal auch vom Helfersyndrom. Das ist so ein Begriff, der so ins Negative rutscht. Aber ich bekenne mich, ja, wenn man helfen will und wenn man das dann auch vor allen Dingen gelernt hat, und ich mache es ja auch nie alleine, es ist immer ein Team, das ist ganz großartig. Das ist eines der schönsten Dinge, die man im Leben machen kann, dass man anderen Leuten helfen kann. Man kann auch Interviews machen mit Leuten, die helfen, ist auch schön. Aber helfen zu können und helfen zu dürfen, Hilfe, die auch ankommt in vielen Fällen, die ist schön. Mich hat mal in Berlin ein Passant angesprochen, hat gesagt, Sie haben mir das Leben gerettet. Ich sage, wie denn? Da sagt er, ja, unter Ihrer Leitung wurde die Frühdefibrillation eingeführt und er wurde frühdefibrilliert, obwohl er schon Herzstillstand hatte und war nach einer Woche wieder arbeitsfähig.
Das macht Sie auch dann dankbar.
Ja, das ist Dankbarkeit, kann man nicht erwarten. Das empfehle ich jedenfalls niemandem zu helfen, um Dankbarkeit dann zu bekommen. Aber wenn sie kommt, dann kommt sie von Herzen und das ist dann immer ein sehr schönes Gefühl.
Sind Sie eher hart oder weich erzogen worden? Also noch nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz?
Ich bin hart erzogen worden, habe aber eine weiche Seele.
Woher kommt das?
Da habe ich keine gute Antwort zu. Ist halt so.
Was hatten Sie denn für Ideen, wo es beruflich hingehen könnte damals?
Also, mein Kindheitstraum war Spielwarenverkäufer.
Feuerwehrautos.
Und da muss ich sagen, diesen Traum habe ich mir erfüllt. Meine Spielzeuge sind jetzt im Maßstab 1:1. Ich habe mir gedacht, als Spielwarenverkäufer, da kannst du immer spielen und kannst ab und zu mal noch Geld verdienen. Das war für mich eine ideale Kombination. Und ich habe mich dann entschieden für den Beruf des Feuerwehrmanns, weil ich übers THW diese Hilfe gelernt habe. Und ich habe dann gemacht, Mensch, Elektrotechnikstudium ist wunderbar. Ich habe auch tolle Professoren gehabt, habe viel gelernt. Das denke ich gerne an diese Zeit zurück im Hans-Busch-Institut in Darmstadt. Aber ich habe mich dann eben entschieden, ganz bewusst entschieden, was anderes zu machen, nämlich die Feuerwehrlaufbahn einzuschlagen. Mein Professor war damals entsetzt, weil aus meinem Studiengang hat einer eine Kneipe aufgemacht, einer wurde Pilot und der andere ging zur Feuerwehr.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Einsätze auch mal scheitern, wenn es keinen messbaren Erfolg gab? Fukushima war, glaube ich, so ein Fall.
Ja, Fukushima war ein Einsatz, wo wir dort waren, um nach Verschütteten zu suchen. Es war schon klar, in einem Gebiet, was vom Tsunami überspült ist, wird man mit lebenden Verschütteten eher nicht rechnen können. Aber gleichwohl waren wir angefordert, um genau dieses zu prüfen. Und wenn man dann zurückkommt und dann auch noch diese Ängste hier in Europa gespürt hat wegen dieser atomaren Katastrophe, die drohte, dann haben wir schon ein Problem gehabt, dass unsere Helfer auf Linie bleiben und nicht noch durcheinanderer werden, als sie schon waren. Und wir hatten ein Problem gehabt, den Helfern zu erklären, warum sie eigentlich dort waren. Im Nachhinein wird ja viel diskutiert. Und wir haben aus diesem Einsatz aber unsere Erfahrung gezogen, als wir zur Unterstützung, zur technischen und logistischen Unterstützung bei dem Ebola-Einsatz nach Afrika gefahren sind, haben wir unsere Helfer mit einem gewissen Vorlauf, den wir dann hatten, auch ganz anders vorbereitet auf diesen Einsatz. Und jeder Helfer hatte auch das Recht, weil Ebola natürlich was ganz Schreckliches ist, zu sagen, nee, wenn er sich jetzt so informiert hat, dann will er das lieber nicht machen. Aber von 150 Helfern, die wir angesprochen haben, waren 140 dort gewesen.
Es gibt aber eben diese Situation, wo Ihre Arbeit dann an Grenzen stößt.
Ja, es gibt immer, es geht los, wenn Rettungswagen eine Reanimation erfolglos abbrechen muss. Also wenn der Arzt kommt und sagt, der Patient ist tot, das ist auch schon traurig. Man versucht ja immer zu helfen, zu retten, auch in ausweglosen Situationen, aber es ist nicht immer möglich. Und das Wichtigste ist, dass man sagen kann, ich habe alles getan, was fachlich, technisch, organisatorisch, menschlich möglich ist. Und wenn man dann nicht helfen konnte, dann ist man eben an seine Grenze gekommen. Und ich sage auch immer wieder, wir helfen mit Gottes Hilfe. Auch ein Gerätekraftwagen ist für uns nur ein Werkzeug, um anderen zu helfen. Das ist kein Selbstzweck, damit das THW schöne blaue Autos hat.
Ruhe, Klarheit, die Gabe im Chaos, Ordnung zu schaffen, all das verkörpert Albrecht Brümme. Ich finde auch heute hier im Studio Ihre Ruhe ist wirklich sehr angenehm als Gegenüber. Als langjähriger Präsident des Technischen Hilfswerks und ehemaligem Chef der Berliner Feuerwehr geht er jetzt in den Ruhestand. Ein 2-Meter-Mann im Übrigen, der mir gegenüber sitzt. Lassen Sie uns über die Freiwilligen reden, die beim THW arbeiten. Welche Eigenschaften braucht man, um sich da zu engagieren, als Frau, als Mann?
In der Tat haben wir auch Frauen beim THW. Heute, vor 50 Jahren, war das noch gar nicht zulässig. Wir sind jetzt so bei 13-14% Frauen. Bei den Jugendgruppen sind wir zum Teil bei 50% Mädchen. Also das wird sich auch noch weiterentwickeln. Man muss Interesse haben an Technik. Man muss kein Handwerker sein, man muss kein Geselle sein, man muss keine Vorkenntnisse mitbringen, sondern wenn einer kommen will und will vor allen Dingen auch die Teamarbeit, den Teamgeist erleben, die Kameradschaft erleben, dann ist er beim THW ähnlich wie auch bei der Feuerwehr gut aufgehoben. Beim THW hat man mehr Übungen als Einsätze, bei der Feuerwehr ist das dann schnell anders. Und wir sind daran interessiert, dass möglichst verschiedene Menschen bei uns sich freiwillig engagieren, weil jeder seine Erfahrung mitbringt aus dem Leben oder aus dem Beruf. Und dieses Aufsummieren von verschiedenen Typen, von verschiedenen Menschen zu einer Gruppe, das macht auch das THW so stark. Und wir bilden nach der Grundausbildung die Leute auch nach Interesse und nach speziellen Neigungen aus. Also ein Beispiel, Trinkwasser ist eine Angelegenheit, die kann nicht jeder lernen. Da muss man schon was von Chemie oder von Wasser oder sowas verstehen. Das ist eine der Dinge, wo man eine berufliche Vorkenntnisse mitbringen muss. Aber man muss immer noch viel lernen, um auch in Afrika eine Trinkwasseranlage richtig betreiben zu können. Das ist nämlich was anderes, als wenn man es hier im Labor oder in der Stadt machen würde. Und genau das kann man im THW lernen. Insofern ist es für Leute, die im Beruf schon etwas Ähnliches machen, sehr interessant, weil sie dann ihre Kenntnisse erweitern im Katastrophenschutz. Wir haben auf der anderen Seite Köche beim THW, die sind reine Hobbyköche. Die machen das ganz wunderbar und wir haben Berufsköche, die machen das auch, aber die müssen dann immer noch lernen, wie funktioniert eine Feldküche. Ich erfülle mir auch einen großen Wunsch am Ende. Meiner Verabschiedung wird am Freitag ein THW-Kochbuch vorgestellt, wo über 100 Rezepte drinstehen.
Nicht nur die Gulaschkanone.
Mehr als die Gulaschkanone steht drin.
Herr Brümme, es wird ja immer mehr von der Spaltung unserer Gesellschaft gesprochen, von der Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Haben Sie bei Einsätzen in Deutschland auch negative Erfahrungen gemacht? Also wurden Sie behindert oder angefeindet bei Hilfseinsätzen?
Das THW hat am wenigsten mit Behinderungen und Anfeindungen zu tun gehabt, weil wir nur selten so den Kontakt zu den Bürgern haben, wenn wir im Einsatz sind. Und wenn wir kommen, sind alle froh, dass wir kommen. Insofern haben wir da immer noch die Sonnenseite. Es gab aber auch schon während der Flüchtlingshilfe feindliche Ansinnen. Unsere Autos wurden bespuckt von Typen, die extra angereist kamen, die nicht die Leute vom Ort, sondern die von woanders kamen. Und das tut dann THW-Helfern auch seelisch weh. Also körperlich angegriffen eher nicht. Und trotzdem trage ich auch an meiner Uniformjacke so ein Zeichen für Respekt und Toleranz, was wir früher nicht brauchten. Es gab aber schon immer Knalltüten. Ich habe sie auch manchmal Bordsteinkommandanten genannt, die den Einsatz behindert haben. Das gab es schon immer. Durch dieses Internet kann man heute sich schneller informieren, kann sich auch schneller sammeln und Leute verabreden. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem Spalten der Gesellschaft sehe ich darin, dass Institutionen, die früher für den Zusammenhalt der Gesellschaft gesorgt haben, wie die Bundeswehr mit der Wehrpflicht, ihre Rolle hatten. Da wurden mindestens junge Männer gezwungen, mal mit anderen zusammen auf einer Stube zu verbringen, mit 8 Leuten. Was es nicht gab. Und das ist heute alles weg. Und so gibt es verschiedene Elemente, die dazu führen, dass die Erosion der Gesellschaft, wenn man das so sagen will, weitergeht. Aber ich glaube, in ein paar Jahren wird man wieder sagen, worüber haben wir eigentlich geredet?
Sie haben sich ja dafür eingesetzt, eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen einzuführen. Ist das, was auch Annegret Kramp-Karrenbauer vorschwebt?
Das deckt sich. Die Frage ist, wollen wir eigentlich, also die Frage ist das nicht, finden wir für jeden, der sich dann engagieren muss, einen Arbeitsplatz? Das ist eine zweite Frage. Die erste Frage ist, möchte man die Leute wieder dazu bringen, dass sie ihren Staat nicht nur als ein störendes Wesen, sondern als einen Teil ihrer selbst wahrnehmen? Und dann ist ein vorgeschriebenes Engagement im Auftrag oder für den Staat ist eine sehr gute Lösung. Deshalb bin ich sehr dafür.
Die Freiwilligen beim DHW, die kommen ja oft aus komplett anderen Lebens- und Berufszusammenhängen im Vergleich zu dem, was sie dann fürs THW machen. Was ist das für ein Spektrum von Leuten?
Also wir haben nicht unbedingt den Querschnitt der Gesellschaft, weil wir haben schon eine gewisse Auswahl. Die Leute wollen sich ja nicht nur dumm auf dem Sofa sitzen und Bier trinken, sondern die heben ja den Hintern hoch und wollen helfen. Wir müssen uns immer darum kümmern, dass wir auch genug junge Leute abholen, die dann eben nicht am Laptop sitzen oder nicht am Smartphone sitzen, sondern das mal weglegen, um eine Holzbearbeitung beim THW zu lernen. Und für jeden Menschen, der erstmal sich diesen Ruck gegeben hat und der solche Schritte mal gemacht hat, der erkennt auch, dass es andere Dinge gibt als das Smartphone. Und dieses Erlebnis kann einen beflügeln, zu sagen, Mensch, warum nicht? Wenn es dann gelingt, dass wir Leute, die mal den ersten Schritt begonnen haben, eine Zeit lang zu beschäftigen, zu motivieren, mitzumachen, durch eine gute Führungsmannschaft im Ortsverband, durch gute Ausbildung und ab und zu mal einen Einsatz, dann tragen auch wir unseren Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei, weil wir eben verschiedene Leute in unserer Truppe haben.
Dieses Motivieren war ja auch Teil Ihrer Arbeit, Menschen dafür zu begeistern, etwas zu tun, wofür sie kein Geld kriegen.
Ja, das geht natürlich dann am einfachsten, wenn Leute irgendwo ein ordentliches Einkommen haben. Wir haben ja auch Flüchtlinge aufgenommen, ungefähr 400, und für die war das schwierig. Die kannten das Ehrenamt mal überhaupt nicht. Und dann sich zu engagieren, ohne dafür einen Sou zu bekommen, aber auch sonst nichts zu bekommen, ist natürlich mehrfach schwierig. Und trotzdem haben wir an die 400 Flüchtlinge, die sich als ganz normale Helfer beim THW inzwischen engagieren. Den Vorteil haben sie, sie lernen dort noch mehr Deutsch, weil wir im Wesentlichen auf Deutsch funktionieren. Am Anfang wird auch irgendjemand den was auf Englisch übersetzen. Und so profitiert jeder davon. Das ehrenamtliche Engagement läuft zwar unter Non-Profit, aber der Profit ist, dass man im Team auch sich unterseitig unterstützt. Wir haben früher beim THW aber doch die Umzüge weitgehend selbst gemacht, indem man sich gegenseitig geholfen hat. Polterabende, das waren wunderbare Ereignisse. Es sei denn, es war dann der eigene, da hat man Angst gehabt vor denen, was dann alles so kommt. Also auch die Freude am Helfen, auch der Spaß, das gehört auch dazu. Es ist nicht nur alles traurig und schrecklich, sonst würden das die Leute auf Dauer nicht machen. Auch ich als Hauptamtlicher brauche ab und zu mal heitere Stunden oder besondere Stunden. Ich war jetzt am letzten Samstag in Paris am Arc de Triomphe und habe die ewige Fackel wieder mit angezündet. Und wenn man das mit französischen Veteranen zusammen macht und mit dem französischen Zivilschutzfreiwilligen, dann ist das schon ein besonderes Erlebnis.
Dunkelblaue Arbeiterhose, hellblaues Hemd, das war 13 Jahre lang auch die Arbeitskleidung des Präsidenten des Technischen Hilfswerks, Albrecht Brömme. Warum haben Sie darauf Wert gelegt?
Also ich bin überzeugter THWler, das war bei der Feuerwehr schon auch so. Man hat mich meistens mit Uniform gesehen, ich habe das dann auch begründet, da muss man nicht überlegen, was ich anziehe. Uniform ist immer richtig, wenn man zu irgendwelchen offiziellen Anlässen unterwegs ist. Beim Hemd, beim THW habe ich manchmal auch so eine einfache Bekleidung getragen, aber ich habe mich gerne als THWler zu erkennen gegeben. Auch bei den vielen Flügen habe ich immer meine THW-Einsatzjacke angehabt und dann wussten die Leute, der THW ist dabei.
Kann nichts passieren.
Und manchmal haben sie auch gesagt, ach, es kann da nichts passieren. Ich habe gesagt, dafür sorge ich, dieser Flug ist sicher.
Was haben Sie denn, wenn Sie jetzt in den Ruhestand gehen, in den sogenannten Ruhestand noch vor?
Ja, es gibt ja noch private Dinge. Also es ist auch ein offenes Geheimnis. Ich habe als Schüler lange Zeit Cello gespielt, war auch im Schulorchester. Zum Schluss erster Cellist, immerhin von zweien. Und das Cello-Spielen ist leider eingerostet. Aber ich habe schon wieder ein Cello, das hat mir jemand vom THW geliehen. Ich habe Notenständer, ich werde mir auch Unterricht nehmen.
Das also ist wieder für alles mich organisiert.
So, naja, natürlich, also ein bisschen Logistik muss schon sein. Weil ich mir sage, es gibt außer Katastrophenschutz auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Kunst.
Albrecht Brömme, wir wünschen Ihnen weiterhin stabile Gesundheit vor allem. Ein interessantes Leben mit, wenn auch weniger Adrenalin. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank fürs Gespräch.
Bitte sehr, ich trete aus dem Dienst, aber nicht aus dem Leben.
Dann kommen Sie bald wieder. Jetzt gleich folgen hier die Nachrichten und danach geht's bei uns um den Mythos Paris. Wir stellen neue Bücher vor über Europas Kulturmetropole.